Wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast, der schon einige Jahre Börsenerfahrung gesammelt hat. Er ist Buchautor, hat mehrere Bücher geschrieben. Er ist ein Freund und Geschäftspartner von dem mittlerweile nicht mehr lebenden André Costolani. Und vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, hier zu Ihnen zu kommen, Herr Heller, nach München.
Mein Vergnügen.
Sie haben jetzt schon 50 Jahre Börsenerfahrung.
Richtig. Kann man so sagen, ja.
Vielleicht können Sie uns mal so einen Abriss geben, was hat sich denn so in den letzten 50 Jahren geändert? Also leben wir als jüngere Generation jetzt in einer neuen Börsenwelt als da, wo Sie angefangen haben?
Ja, wir leben in einer neuen Börsenwelt. Als ich begonnen habe vor 50 Jahren, da haben wir viele Dinge, die man, also Transaktionen an der Börse, Käufe oder Verkäufe und all diese, hat man noch vor Hand gemacht.
Ja, okay.
Da hat man noch nicht mal per Computer gearbeitet. Also ich habe sogar selbst die Listen entworfen, wie man einzelne Posts dann, wie man da die Depotaufstellungen von Hand geschrieben und Käufe und Zukäufe und Verkäufe und so weiter. Und auch war die Börse eine Art Closed Shop, weil die Banken haben die Börsen dominiert und die hatten das Königswissen, während Otto Normalverbraucher, der kriegte erst Informationen später und aus zweiter Hand. Heute ist es, hat jeder den Zugriff auf die Börse sofort und vor allen Dingen ist ja alles heute computerisiert, sodass man sagen wir mal so, Otto Normalverbraucher oder Normalsparer ist auf Augenhöhe mit den Großinvestoren.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass eben durch die Indexfonds und durch die ETFs, also die Exchange Traded Funds, börsengehandelte Fonds, eine neue Assetklasse gekommen ist, die es eben auch kleinstem Geld, Sie sind mit 10, 20, 25 Euro dabei und können einen Fonds kaufen, der 1650 Einzelaktien hat, zum Beispiel den MSCI World und so weiter. Das ist, das ist der Grund, warum ich mein Buch Die Revolution der Geldanlage genannt habe, weil ich finde, dass das die Demokratisierung der Geldanlage ist, weil jetzt jeder kleine oder groß, die gleichen Chancen hat und die gleichen Informationen hat, sozusagen keine Königswissen mehr für eine Gruppe da ist, sondern jeder hat dasselbe Wissen und kann dasselbe machen.
Okay, interessant. Sie kommen ja ursprünglich aus dem aktiven Bereich, also Sie waren ja sehr lange aktiv an der Börse tätig.
Ja.
Von daher auf jeden Fall mal Respekt dafür, dass Sie sich sozusagen mit dem Thema Passivem auch beschäftigen, weil im Endeffekt das ja vielen aktiven Vermögensverwaltern das Geschäft weggräbt. Wie sehen Sie das?
Ja, wissen Sie, die Dinosaurier sind ja ausgestorben, weil sie sich nicht an die veränderten Klimabedingungen angepasst haben. Und in der Investmentbranche findet ja eine Art Revolution statt, denn diese ETFs sind ja zu Gebühren pro Jahr von 0,07 bis 0,25 oder 3. Also im Schnitt sind es wahrscheinlich 0,3, was die ETFs so, je nachdem welche Gegend, ob es in Asien oder sonst wo ist oder ein enger Markt ist, können Sie ein Depot zusammenstellen, das im Schnitt etwa 0,3% im Jahr kostet, während ein aktiv gemanagter Aktienfonds rund 1,5 bis manchmal auch sogar 2% verlangt, die ja jedes Jahr praktisch auch zusätzlich gewonnen werden müssen, sodass auf Dauer von 10 Jahren fast nahezu 100%, aber zwischen 85% und 99% der aktiv gemanagten Fonds den Index nicht schlagen. Ja, ich meine, wenn wir Zeit haben, können wir noch zurückgehen, wie es alles gekommen ist, 1974, als Professor Samuelson diese Idee in einem Essay mal in der New York Times vorgebracht hat und dann der John Bogle 1976 den ersten Indexfonds, nämlich den Standard & Poor's 500, ins Leben gerufen hat, der heute einer der größten Aktienfonds der Welt ist.
Okay, das heißt, Sie haben jetzt keine, ja, Sie brauchen ja keine Angst mehr haben, aber wie sehen Sie so die Zukunft der aktiven Vermögensverwalter? Spielen die noch eine Rolle in der Zukunft? Oder?
Ich denke schon, dass sie noch eine Rolle spielt. Und zwar kann man heute mit diesen sogenannten Multi-Asset-Fonds, das ist eine ganz neue Form von Investmentfonds, der heute zugelassen ist, das hat sich auch geändert. Das hatte man früher nicht. Mhm. Wir durften keine Fonds hineinkaufen, wir mussten Aktien kaufen. Mhm. Das war nicht zulässig. Man durfte nur 10% Fonds hineinkaufen. Heute kann man alles machen. Man kann Aktien kaufen, Anleihen kaufen, 100% mit Fonds bestücken. Ich würde sagen, dass es eine hybride aktive Verwaltung geben wird. Nämlich, dass man in dem Umfeld oder in dem Bereich, in dem man sich gut auskennt, mit Einzelaktien arbeitet. Zum Beispiel, wenn man einen Deutschlandfonds managen würde, dann kennt man sich wahrscheinlich in Deutschland ziemlich gut aus. Wenn es in die Nebenwerte geht, dann ist es schon ein bisschen diffiziler. Und bei den S-DAX-Werten noch mehr. Mhm. Da würde man vielleicht da und dort schon ein ETF nehmen, ein Index. Da hat man die ganze in einem Korb. Also die hybride Form ist sozusagen das Äquivalent auf der Investmentseite, was heute die hybride Automobile sind. Mhm. Nicht? Teils Verbrenner. Wenn gebraucht und dann auf der anderen Seite Elektromotor. Nicht wahr? Und so würde ich sagen, gibt es auch für die aktiv gemanagten noch, oder teilaktiv gemanagt und teilpassive. Mhm. Das ist die Form, die ich sehe. Zweitens, natürlich eine Kompression, ein Druck auf die Kosten. Überall in Amerika haben die Fonds bereits etwa 30% oder so ihre Kosten gesenkt. Das heißt also, das Heer von Analysten dünnt sich aus.
Und meinen Sie, also das wird ja häufig als Argument angebracht, das gigantisch steigende wachsende Volumen in passive Fonds, also in ETFs, dass da irgendwie eine Art Boom entstehen kann, dass man quasi, dass es quasi nicht mehr genug aktive Marktteilnehmer gibt, die Preise kreieren? Oder sehen Sie da kein Risiko?
Der schon genannte John Bogle, der übrigens dieses Jahr erst gestorben ist, der ist 89 Jahre alt geworden, der hat gesagt, wenn da nur 8 oder 10% noch aktiv sind, die können genauso schon den Trend, also die
Effizienz des Marktes
sicherstellen.
Okay. Das heißt, Sie sehen da, weil wir bekommen das häufig unter unseren Videos gespiegelt, dass die Leute uns sagen, ja, in ETFs anlegen, das machen doch jetzt mittlerweile so viele, entsteht da nicht eine Blase, die dann irgendwann platzt? Also sehen Sie da kein Risiko?
Also im Moment ist es so, dass, glaube ich, um die 15-20% der Assets in ETFs angelegt sind. Und die überwiegend, also rund 80% sind immer noch aktiv gemanagt, erstens. Allerdings verschiebt sich das Laufen jetzt zugunsten der ETFs. Aber zweitens ist zugegebenermaßen da ein Risiko da, wenn also zum Beispiel in einem, sagen wir, Crash oder in einem starken Absturz eben die sekündliche oder minütliche Darstellung von, sagen wir, 1600 Aktien nicht mehr dargestellt werden kann, wenn der Absturz rasch erfolgt, sodass auf rein technischer Basis, also anlagetechnischer Basis, ein ETF stärker fallen kann als der ihm zugrunde liegende Index.
Okay.
Aber ich muss ja in dem Moment nicht verkaufen. Ja. Denn in dem Moment, wo sich das wieder beruhigt hat, wird es sofort wieder sich einpendeln. Dann kommen die Computer wieder nach. Das wird als das große Schreckgespenst an die Wand gemalt, dass diese große Gefahr besteht. Wenn Sie einen offenen Immobilienfonds haben, dann können Sie auch nicht damit rechnen, dass der innerhalb von Tagen Ihnen das Geld gibt. Manche sind heute noch geschlossen.
Die sind geschlossen und abgewickelt.
Ja.
Teilweise.
Deswegen sage ich, warum müssen Sie in einem Absturz verkaufen? Ich verkaufe grundsätzlich nicht, wenn eine Börse zurückschlägt. Das sind nur die Dummen, die das machen.
Aber ist die Frage, also wir sind ja jetzt seit 10 Jahren wieder in der Hausphase, mehr oder minder, also seit 2009. Wie sehen Sie das Risiko, dass wir jetzt sehr viele ungebildete Investoren in den Markt haben, die genau diesen Reflex nicht haben? Und genau dann verkaufen, wenn die Kurse stürzen. Weil das ist ja das Risiko. Im Endeffekt ist ja nicht der ETF das Risiko, sondern dass die Anleger Angst haben und eine Fehlreaktion und dann so eine Kettenreaktion kreieren.
Mein Freund Costolani, den Sie schon erwähnt haben, ja, der hat ja gesagt, oder die Unterscheidung gemacht zwischen den hartgesottenen und den zittrigen.
Ja.
Ja? Und die zittrigen, die verkaufen halt, also die zittrigen haben entweder nicht das Geld oder nicht die Nerven oder beides nicht. Mhm. Und die hartgesottenen, die machen das Gegenteil. Nicht? Also Buffett hat ja gesagt, wir sind ängstlich, wenn die anderen gierig sind. Mhm. Und wir werden erst gierig, wenn die anderen ängstlich sind. Okay. Also das Gegenteilige, oder auch man nennt es auch das antizyklische Verhalten. Ja. Natürlich wird es viele Zombie-Unternehmen geben, die jetzt Kredite genommen haben, die sie sonst nicht kriegen würden und die nur leben können, weil sie keine Zinsen zahlen müssen und keine Chance haben, auch jedes zurückzuzahlen. Also die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus, was eine Konstitution oder die Beschaffenheit der gesamten Finanzszene anbelangt. Wenn ich bedenke, dass in so langer Zeit eben Geld zu Nulltarif zu haben war und da die EZB ja durch ihre Strafzinsen mit minus 0,4 oder auch im Höhepunkt sogar minus 0,7 die Banken regelrecht gezwungen hat, Kredite zu vergeben. Weil wenn sie es nicht gemacht haben, müssen sie es bei der EZB bunkern, das Geld. Nicht? Und mussten zur Strafe zahlen. Ich meine, das war eine hirnrissige Politik, die der Draghi da gemacht hat, und die wird sich noch sehr nachteilig in Zukunft auswirken. Sowohl auf die Banken wie auch auf die Zombie-Unternehmen, die dadurch finanziert wurden und dann reihenweise pleite gehen. Mhm. Und das wieder Rückwirkung hat auf die Banken. Aber ich denke mir, dass die Schocks größer sein werden, als sie in der Vergangenheit waren.
Okay.
Denn
weil mehr Geld im Markt
die
ist?
Zittrigen, ja, mehr Geld und da kommen ja noch die Computer dazu. Mhm. Da kommen ja noch die Algorithmen dazu. Die sind ja auch wieder von Menschenhand gemacht, dass an gewissen Schwellen wird dann verkauft. Und wenn es noch weiter runter geht, dann wird noch verkauft.
Das heißt also Stop-Loss-Limits oder was? Wie stelle ich mir das genau vor?
Ja, ich meine, dass eben großes Geld, das in institutionellen, also sagen wir Pensionsfonds oder Hedgefonds und so weiter. Heute ist ja ein Riesenberg von Geld unterwegs, das laufend von den Notenbanken geschaffen wurde, da draußen herumschwappt. Und wenn man dann noch die Computer hat, die auf gewisse Kursbewegungen dann automatisch reagieren, und nicht nur einer, sondern viele in der ganzen Welt. Die sind ja alle vernetzt untereinander. Deswegen sind ja die Ausschläge heute, obwohl wenn man es rein logisch betrachten würde, müsste ja, wenn mehr Geld da ist und mehr Teilnehmer, die Schwankungen geringer sein. Mhm. Aber durch die technische
Entwicklung
ist es so, dass die Ausschläge größer werden. Mhm. Also wir müssen damit rechnen, dass die Schwankungen so sind, dass die zittrigen,
schnell aus dem Markt gedreht werden.
Nervzehrende Zeiten haben werden.
Okay. Was würden Sie denn jetzt jungen Leuten empfehlen, die gerade in dieses neue Marktumfeld einsteigen, die jetzt 10 Jahre Huss hinter sich sehen und die jetzt verstärkt solche Argumente hören, wie es gibt sehr, sehr viel Geld im Markt, wir geraten in eine Negativzinslandschaft? Was würden Sie solchen Leuten raten, die jetzt anfangen mit dem Vermögensaufbau?
Also Vermögensaufbau heißt Sparprogramm. Mhm. Und Sparprogramm heißt, dass ich, sagen wir, je nachdem wie viel Geld ich habe, wenn ich 100 habe, dann kann ich ein oder zwei, ich kann den MSC ACWI nehmen, das All Country World, da hat man rund, was weiß ich, knapp 2000 Aktien drin, auch die Schwellenländer. Wenn ich etwas mehr Geld habe, kann ich weiter differenzieren. Aber wenn ich spare und das Ganze, das ist ein Muss, auf Automatismus stelle, sodass der menschliche Schweinehund nicht ins Spiel kommt, ich muss es auf Automatismus stellen, dass wenn es mal heftig schwankt, ich nicht anfange zu zittern und sage, jetzt warte ich ab, bis das vorbei ist. Mhm. Nein, dann muss gekauft werden. Mhm. Und auf diese Weise werden Sie fast schon automatisch sind sie dabei und bekommen mehr Anteile. Das ist wie auf dem Viktualienmarkt, der ist etwa 600 Meter entfernt von hier. Die Menschen oder die Frauen, hauptsächlich die für den Haushalt einkaufen, die gehen dahin, wo der Kohl am billigsten ist. Mhm. Und nicht dahin, wo er gerade gestiegen ist, während es in der Schweiz gerne so ist, dass man das, was gestiegen ist, findet man gut und das, was gefallen ist, das findet man schlecht. Das heißt also, die Sparjugend durch einen auf Automatismus gestellten, also mit Dauerauftrag an die Bank gestelltes Sparprogramm, verhält sich dann, wie die kluge Hausfrau sich auf einem Gemüsemarkt verhält. Mhm. Ja, sie kommt automatisch immer zu den billigsten dazu, zu den billigsten Gütern oder zu den billigsten Angeboten. Mhm. Während wenn man es von Hand macht, dann kommt der innere Schweinehund ins Spiel, der sagt, oh, jetzt im Moment warte ich das ab, bis das Gewitter vorüber ist. Ja. Auf diese Weise bekommen Sie ja mehr Anteile. Mhm. Das heißt, wenn Sie das machen, dann freuen sie sich, weil sie mehr Anteile bekommen. Steigt die Börse, freuen sie sich auch, weil sie sehr gut dabei sind. Ja, sie freuen sich eigentlich immer.
Eine Win-Win-Situation.
Ja.
Genau, okay. Das heißt, also Ihr Ratschlag ist tatsächlich rein ETFs besparen per Dauerauftrag, also nicht jeden Monat eine Überweisung
tätigen. Nein, nicht per
Hand. Okay.
Ich habe eine Dame mal beraten, beziehungsweise die hat ein Sparprogramm begonnen.
Ja.
Und die hat dann mir gesagt, ja, also den iShares sowieso, den konnte ich nicht kriegen, das werde ich von Hand machen. Da habe ich gesagt, das werden Sie nicht machen. Mhm. Sie werden einen anderen ETF nehmen, die Bank Ihnen anbietet, aber Sie werden das nicht von Hand machen.
Okay.
Habe ich ihr gesagt.
Okay, interessant. Und hat sie dann auch einen anderen gefunden?
Ja, hat sie gemacht.
Okay, interessant. Und also betreuen Sie dann Leute, also
Mandat? Okay. Ich darf das gar nicht.
Okay, wieso?
Ja, nur nicht wie Privatmann.
Ach so, okay.
Ich darf keine Anlageberatung machen.
Okay.
Ich kann nur etwas, sagen wir mal, ich kann nur sagen, ich würde das so machen oder so.
Okay, verstehe. Okay. Und aus diesem Hintergrund haben Sie auch das Buch geschrieben, vielleicht halten wir es mal kurz in die Kamera, Die Revolution der Geldanlage, wo es ja auch tatsächlich wirklich zunächst einmal mit dem Thema aufgeräumt wird, was die Deutschen alles so falsch machen. Da kommen wir aber später nochmal dazu.
Ja.
Und Sie leiten ja dann auch her, warum jetzt ETFs eine Revolution in der Geldanlage darstellen.
Richtig.
Demokratisierung der Finanzen.
Richtig. Und vor allen Dingen, wenn Sie es gründlich lesen oder gelesen haben, ist mir die Jugend und sind mir auch die Frauen wichtig, weil diejenigen, die schwächsten im Glied sind der Altersvorsorge, weil die den Gang zum Sozialamt antreten müssen, wenn sie nicht die Sache selber in die Hand nehmen. Mhm. Und wie ich höre, hat jetzt die CDU, die ja heute ihren Parteitag in Leipzig beginnt, sogar jetzt von der Jungen Union einen Antrag auf eine private, einen Deutschlandfonds oder sowas ähnliches, was ich schon hier drin auch vorgeschlagen habe.
Okay. Wie wird sich das darstellen in Deutschlandfonds? Also würden dann Rentenbeitragszahlungen in einen Fonds investiert werden, so nach dem norwegischen Staatsfondsmodell?
Ja, so ähnlich. Ich meine, man hat viele Beispiele. Man hat in Amerika den 401k und dieses ganze System hat private Anbieter, die aber nach strengen gesetzlichen Vorgaben handeln und anlegen müssen. Die sind also einem strengen Regime unterworfen. Aber der Anleger kann frei wählen, welche er nimmt. Wenn er jung ist, würde ich ihm empfehlen, 100% Aktien vorzunehmen. Wenn sie 50, 60 sind, dann würde ich allmählich in Richtung ein bisschen mehr Anleihen gehen. Und weil ich ja bald mit 65 oder so entsparen werde, da will ich nicht ganz zu 100% den starken Schwankungen an den Börsen ausgesetzt sein, wenn ich Aktien zum meinem Unterhalt hier und da verkaufen muss. Oder ja. Jedenfalls, das ist das eine. Das andere ist, dass die junge Generation ja im Moment, wie Umfragen belegen, recht sportlich apathisch ist in Bezug auf Selbsteigenvorsorge. Mhm. Und da muss die Politik ansetzen. Die deutsche Politik ist aktienfeindlich, schon immer gewesen. Man hat also die Vermögensbildung konnte gemacht werden mit Bausparverträgen, mit Versicherungen, mit Kontensparen und so weiter. Und
Riester seit einigen Jahren.
Riester ist ein absoluter Rohrkrepierer. Mhm. Wissen Sie warum? Wegen der Kapitalgarantie. Das ist der größte Schwachsinn. Wenn ich in Aktien anlege, kann ich keine Kapitalgarantie geben. In Aktien lege ich ja langfristig an. Und da brauche ich keine Kapitalgarantie. Jeder kluge Fonds, ob das der schwedische Staatsfonds ist oder ob der norwegische Öl- oder Staatsfonds ist, der übrigens der größte ist inzwischen, 1 Billion Dollar, die haben alle etwa 70 bis 75% Aktien und keine Kapitalgarantie. Weil mit dieser Absicherei sind sie ja so ähnlich. Also wenn Sie jetzt einen 100% DAX haben und den absichern, dann sind Sie nicht investiert.
Ja.
Geht der DAX rauf und Sie sind aber abgesichert, sodass es null ist.
Hm.
Und mit dieser Kapitalgarantie kommt eigentlich bei den Riester nicht mehr raus, als wenn Sie ein Sparbuch angelegt hätten. Hm. So ein Schwachsinn. Also das
bei
heißt,
höheren Kosten gleichzeitig.
Ja, natürlich. Das ist ein Fressen für die Versicherungen, die rauf und runter absichern und jedes Mal etwas verdienen. Aber der Anleger kommt nicht auf keinen grünen Zweig.
Hm. Trotz der Förderung?
Ja.
Mhm. Okay.
Außerdem ist es ja ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja.
Das ist doch Pipifax, was das ist. So, ich glaube 1.000 oder wie viel man da im Jahr...
Kommt darauf an, also es ist pro Person und pro Kind dann nochmal
ein Bonus. Ja, aber das ist ja im niedrigen Bereich. Ich zeige Ihnen mal die Zahl. In Amerika, die mit der 401k und mit Ross Kemp, die haben noch parallel eine andere Bein, wo man privat noch zusätzlich sparen kann, neben der betrieblichen, die ebenfalls steuerlich begünstigt ist, kann ein, wenn er es voll ausschöpft, ein Anleger, Anlegerin, 22.000 bis 23.000 Dollar jedes Jahr auf die Seite tun. Wenn er es voll ausschöpft, muss er nicht.
Ja.
Viele werden nur 10.000 machen oder so, aber er kann.
Mhm.
Und wir hampeln da herum mit 1.000 oder 1.200
oder Riester.
Das ist doch Kinderspiel.
Mhm. Okay. Das heißt, Ihr Ansatz, glaube ich, verstanden zu haben, die Politik muss was tun, um das Sparen in Aktien attraktiver zu machen. Aber woher kommt das denn, diese Phobie in Deutschland vor Aktien? Also warum ist die Politik immer schon dagegen? Sie sagen, das ist schon immer so oder schon seit langem so. Wie kommt's? Haben Sie da eine Erklärung für oder...
Der Hohe Kommissar Lucius Clay,
ja,
der 1945 der Hohe Kommissar war in Deutschland oder in der amerikanischen Zone, der hat gesagt mal, ihr Deutschen seid ja wohl das sozialistischste Land in Europa.
Mhm.
Das wusste ein amerikanischer General.
Mhm.
Und so ist es wohl. Wir sind die staatshörigsten Leute, Menschen in ganz Europa, sogar Frankreich, wo das industriell ja uns unterlegen ist, mhm, hat eine viel besser entwickelte Börse und ein
Verständnis
für Aktien. Mhm. Mein Partner kam ja aus der Ecke, nicht? Ich war auch schon in der französischen Börse in seiner Begleitung. Also die haben eine Börsenkultur, eine Aktienkultur, die in Deutschland nie geschaffen wurde. Erhard hat diesen Ansatz begonnen.
Mhm.
Er hat gesagt, wenn auch der kleine Sparer und der Angestellte mit seinem Investition in Produktivmittel, also er meinte Aktien,
ja,
investiert, dann tut er etwas Gutes für sich selbst, weil er damit die deutsche Industrie mit Investitionskapital versorgt und damit seinen eigenen Arbeitsplatz sichert.
Mhm.
Das hat Erhard gesagt und er hat auch Taten geschaffen. Er hat dann die Preussag, die FEBA und die VW als Volksaktie unter die Menschen gebracht zu einem Rabatt und nicht, wie man die Telekom emittiert hat. Ich habe damals gesagt, wunderbar, jetzt greifen Sie wieder die Idee von Erhard auf.
Mhm.
Nein, der Staat wollte so viel wie möglich Geld einnehmen.
Mhm.
Der hat es zu einem Rabatt gegeben und er wollte aus Deutschen ein Volk von Aktiensparern machen.
Mhm.
Ja? Und nach seinem Abgang wurde das extra von ihm geschaffene Ministerium, das Privatisierungsministerium, wieder abgeschafft. Und man glitt zurück in die alten, dummen Gewohnheiten, mit Sparen und so weiter. Sparen auf Sparbuch und dem kleinen Baby, das geboren wurde, wurde gleich ein Sparbuch angelegt. Also solche, diese ganze Aktien, sagen wir
Scheu,
mal, vielleicht. Feindseligkeit. Mhm. Nicht? Erhard hat pro Aktie gesprochen 1957, als Deutschland in Trümmern lag. Noch. Mhm. Da hat er gesagt, wir brauchen einen funktionsfähigen Kapitalmarkt. Mhm. Und was sagt ein Deutscher, ehemaliger Bundeskanzler Schmidt, auf die Frage in einem Zeitinterview, das war glaube ich 2007 oder so in der Ecke, um die Zeit, wo er gefragt wurde, ob er auch Aktien habe. Da sagte er, ja, ich weiß nicht so genau, ich glaube, ich habe meinem Anlageberater gesagt, dass er so 15% oder so machen darf. Aber sagt er, für die Altersvorsorge halte ich die Aktie als völlig ungeeignet. Mhm. Das sagt 50 Jahre später oder so ähnlich, sagt ein anderer deutscher Bundeskanzler. Wenn jemand sowas sagt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann eben das sich auch im Gedächtnis oder im ganzen in der Gesellschaft so einprägt, dass die Aktie so Teufelszeug ist. Mhm. Als die Abgeltungssteuer gemacht wurde,
ja,
da hat die Börse Online eine Unterschriftsaktion gemacht gegen die Abschaffung der Spekulationsfrist. Mhm. Also im Prinzip war man dafür, dass man mit einem festen Satz, was ja die Österreicher auch machen und andere auch, mit einem festen Satz die
Kapitalerträge besteuert
mit 25%, nimmt man noch den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer dazu, dann kommt man knapp auf 30, aber die Spekulationsfrist nicht abzuschaffen. Das hat ja der Steinbrück durchgebracht im Gesetz. Ich bin mitgereist, wir sind dann nach Berlin gefahren, 2008, also bevor das Gesetz verabschiedet wurde. Mhm. Und da kam dann die Frau Hendricks, die war die Staatssekretärin bei Finanzminister Steinbrück. Ja. Und ich habe damals plädiert, ich habe gesagt, Frau Hendricks, Sie müssen unterscheiden zwischen Zockern und Langfristanlegern. Die Zocker sollen ruhig, und das wird ja auch in der Spekulationsfrist geregelt. Ja? Meinetwegen können Sie die Spekulationsfrist auf 3 Jahre ausdehnen anstatt 1 Jahr, auch auf 5, was die Franzosen machen. Aber damit würden sie sogar die Anleger dazu zwingen, dass sie etwas langfristiger denken in ihren Anlagen und nicht glauben, dass die Aktie ein Spekulationsinstrument ist. Und ich habe gesagt, es ist eine schreiende Ungerechtigkeit, die sie hier schaffen, wenn die jungen Leute, die jetzt aufs Alter sparen, dann in 30, 40 Jahren, wenn sie entsparen, dem Herrn Finanzminister 25% von den dann vielleicht zehnfach gestiegenen BASF oder sowas zahlen müssen. Das ist eine Ungerechtigkeit. Sie müssen, als kluger Staat, müssen Sie doch ein Interesse haben, dass die Leute in Aktien sparen, sodass er ihnen nicht auf der Tasche liegt zum Schluss oder an der Ecke betteln geht oder ins Sozialamt geht. Das hat die so
nicht interessiert. Meinen Sie, dass die Telekom, die Sie ja eben angesprochen haben, die Privatisierung der Telekom auch zu so einer, zu einer Angst vor Aktien in der Bevölkerung geführt hat? Weil es ja viele Leute gibt, die sich damit die Finger verbrannt haben. Und wenn ich in meinem eigenen Umfeld nachfrage oder zum Beispiel mit Eltern von Freunden spreche oder so, heißt es Aktien. Ja, das hatte ich einmal im Leben, das war die Telekom, dann nie wieder.
Ja, das war zweifach schlimm. Erstens war es schlimm, weil man es eigentlich nicht zum Rabatt, die waren ja rationiert, aber dann später hat man dann neue Emissionen oder IPOs, hat man zu hohen Preisen gemacht. Der war ja der Sommer, war ja der Chef. Das heißt also, man hat erstens mal die Aktie nicht als Volksaktie präsentiert und man hat dann praktisch die hochgejubelt, mhm, regelrecht. Die Telekom hat ja zu einer gewissen Zeit ein KGV von 100 gehabt.
Okay.
Das war unverschämt. Man, Und dann ging der Kurs zurück und dann hat man, glaube ich, bei 68 oder so eine Kapitalerhöhung gemacht, weil sie da ja Zukäufe gemacht haben, die Telekom Amerika und so weiter haben sie da gekauft. Stellen Sie sich vor, ich als Vermögensverwalter, naja gut, ich, vom Alter her bin ich halt auch vielleicht in der englisch sprechenden Presse etwas bekannt, habe Anrufe bekommen von BBC und von Reuters aus London mit der Frage, ob man diese Kapitalerhöhung zeichnen solle. Mhm. Ich habe mich gewundert, dass ich angerufen werde. Also ich meine, so riesig ist die Firma auch wieder nicht, dass ich da... Nein, ich habe gesagt, thumb down, don't touch it.
Sell.
Ja, warum haben die das gemacht? Weil der Sommer, der Schlitzohr, die alle Banken ins Konsortium genommen hat.
Der Vorstand der Telekom.
Der Sommer, ja, Ron Sommer hat alle ins Boot geholt, ins Konsortium geholt. Nicht drei Banken oder vier, alle. Und die hatten dann alle einen Maulkorb. Nicht wahr? Wenn jemand gefragt hat, was soll ich machen, haben die gesagt, ich schicke Sie den Prospekt. Lesen Sie den Prospekt.
Also vielleicht nur zum Verständnis, wenn eine Firma IPOt, dann wird die von Banken betreut.
Ja.
Und wenn ich jetzt alle Banken irgendwie an mich kette, dann dürfen die ja nichts sagen, weil die einen Interessenskonflikt haben.
Genau.
Dürfen also nicht sagen, die Firma ist gut oder die Firma ist schlecht,
genau.
Sondern ich sage gar nichts.
Genau.
Und wenn du keine Bank mehr hast, die irgendwas sagt, dann gibt es halt keine Marktmeinung, richtig?
Genau. Und dann kommen sie zu mir und sagen, was ist ihre objektive Meinung? Und ich sage, don't touch it.
Okay. Aber scheinbar haben es viele Leute gezeichnet trotzdem.
Weiß ich nicht.
Okay.
Ja, aber so lief das. Also der Ludwig Erhard würde sich im Grab umdrehen, wenn er dieses miese Spiel mit angesehen hätte müssen, was da mit den deutschen Anlegern getrieben wurde.
Okay, interessant, ja.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.